herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist Freddy. Ich bin 50% dieses unfassbar sympathischen Formats und die anderen noch viel sympathischeren, ihr wisst schon, was ich meine, Prozent dieses Formats sitzt in ungefähr vielen Kilometern weiter entfernt, leider viel zu weit weg, der liebe Olli. Moin Olli.
Hallo du Schmeichler, hey JD, es ist wieder Montag und ich habe so riesen Lust mit dir zu podcasten. Wir haben heute einen ganz tollen Gast, es ist eine Gästin, auf die ich mich sehr freue. Und ich bin voller frischer Eindrücke von der Spieldoch am Bodensee, die ich besucht habe mit zwei Freunden. Darüber möchte ich mich nachher mit euch austauschen. Aber ich lasse jetzt einfach mal die Katze aus dem Sack. Heute ist Maren Hoffmann bei uns und podcastet mit uns. Wie ist es dir denn gelungen, Maren dazu zu überzeugen, mit uns heute sich hier die Zeit um die Ohren zu schlagen?
Ja, Olli, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Maren verfolge ich schon ein bisschen länger, weil ich einfach ihre natürliche Art und diesen Witz total, also diese Natürlichkeit einfach total schätze. Und ich habe sie in einem Brettspielquiz gehört. Das war total super. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Und da habe ich immer die Idee gehabt, sie anzuschreiben. Und ich habe sie schlicht und ergreifend auf Facebook angeschrieben. Und was und wie ich geschrieben habe oder was auch nicht, inhaltlich vielleicht nicht. Aber Maren, erzähl doch mal selber, wie das so war. Unser erster Kontakt.
Ja, ich stand bei euch vorm Zaun und habe gerüttelt, bis ihr mich reingelassen habt. So einfach war das.
Das funktioniert immer wieder. Wir sind da ganz schlecht.
Das funktioniert immer wieder und es ist alles herrlich. Also das Einzige, was ich noch lieber mache, als über Brettspiele zu reden, ist Brettspiele zu spielen. Aber auch davon braucht man ja eine Pause. Von daher ist die Überzeugungsarbeit gar nicht so groß, die da zu leisten ist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du auf jeden Fall hier bist. Also das hat uns sehr, sehr viel, sehr gefreut. Wir haben uns so ein paar Sachen ausgedacht und überlegt. Wir würden jetzt gerne mit einem klitzekleinen Interviewchen mit dir anfangen. Und zwar interessiert uns immer bei unseren Gästinnen, wer ist eigentlich so die Person dahinter? Wir können jetzt ganz viel über das Spiel des Jahres sprechen, über deine redaktionelle Arbeit. Ich würde aber noch einen Schritt zurückgehen und dir so ein paar Fragen mit dir durchgehen. Wie zum Beispiel die Frage, wie du den Erfolg von Brettspielen erklärst.
Das ist ganz vielschichtig, weil auch Erfolg ein sehr vielschichtiges Konzept ist. Wenn du sagst, Erfolg ist, es werden mehr Brettspiele verkauft denn je, das ist natürlich auch eine Nachwirkung der Pandemie, in der Leute auf das Miteinander in einer kleineren Runde zurückgeworfen waren und entdeckt haben, wie toll das ist, wie tröstlich das ist und wie großartig es ist, sich gemeinsam in einem Kosmos zu bewegen, der vielleicht etwas freundlicher auf jeden Fall, aber berechenbarer ist als eine von vielen von uns als überkomplex erlebte Welt. Und, darf man ja auch nicht vergessen, die Welt, wie wir sie derzeit erleben, ist sehr komplex und hat Probleme, die sich nicht auf Anhieb lösen lassen. Und schon gar nicht von Einzelnen von uns. Und man weiß auch nicht so genau, was man tut. Ist das jetzt eigentlich richtig oder ist es das Falsche? Weil so viele Faktoren hineinspielen. Und man erlebt sich selbst als wenig selbstwirksam in solchen Zusammenhängen, denen man sich ausgeliefert fühlt. Beim Spielen ist das anders. Beim Spielen kann man diese Art von Selbstwirksamkeit erleben, die wir als Menschen brauchen, um ein glückliches und erfülltes Leben leben zu können. Also kleiner habe ich es auch nicht. Es ist einfach so, dass du beim Spielen merkst, da ist eine Situation, in der kann ich Dinge tun, die verändern etwas. Und danach ist meine Lage besser als vorher. Und wenn nicht, habe ich es wenigstens versucht und hatte eine reelle Chance. Und das ist eine Erfahrung, die uns Menschen so zutiefst innewohnt, dass wir das brauchen. Und ich sehe derzeit wenig Konkurrenz für das Spiel, wie man diese Erfahrung bekommen kann. Denn auch die Arbeitswelt ist sehr komplex geworden für viele von uns. Im Spiel können wir auf eine Weise zu uns selbst und zu anderen finden, die in vielen Zusammenhängen schwierig geworden ist, denke ich. Los, wir können uns selbst gefahrlos ausprobieren. Ne? Man kann, wenn man ein eher introvertierter Mensch ist, kann man sich für die Dauer eines Partyspiels mal einen Ruck geben und ausprobieren. Ist das jetzt wirklich so schlimm, bei Top Ten mal irgendwie ein bisschen was zu spielen oder sich eine Geschichte auszudenken oder so? Und man merkt, es passiert gar nichts Schlimmes. Man erweitert den Kreis seiner Neigungen und Einfälle und erweitert auch die Möglichkeiten des eigenen Ich. Das ist eine ganz großartige und heilsame Erfahrung.
Also glaubst du, dass, also ich bin jetzt vom gesellschaftlichen Erfolg ausgegangen, das hast du ja super wiedergegeben. Also glaubst du, dass es das Brettspiel so erfolgreich ist, weil es einmal ein Schutzraum ist, aber auch eine schöne Form des Eskapismus? Ist es, kann man das so zusammenfassen?
Ja, aber nicht nur. Es ist ja nicht nur, man flieht ja nicht nur vor etwas, sondern man flieht auch in etwas, also in Zusammenhänge, die wir als gut erleben. Es ist ja nicht nur ein Wegrennen in eine Welt, die dann keine weiteren Auswirkungen hat. Also ich glaube, wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass man beim Brettspielen einander auch auf eine sehr spielerisch, aber tiefe Art und Weise näher kommen kann. Etwas, wofür man vielleicht, also bei einer Freundschaft, die sich so entwickelt, das ist quasi so ein Katalysator, ne? Das macht, manchmal macht das soziale Prozesse einfach schneller, wenn man sich übers Spielen kennenlernt. Und man lernt einander schnell und tief und interessant kennen.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass du eine unglaublich große Akzeptanz den anderen Personen gegenüberbringst. Es ist ja im Prinzip wie ein abgeschlossener Vertrag in dem Moment, wenn du einstimmst, gemeinsam ein Spiel zu spielen, dass du über die Regeln des Respekts und der gegenseitigen Akzeptanz für eine begrenzte Zeit dich einfindest und abstimmst und zufrieden bist mit dem, was hier gerade passiert. Das finde ich eine unglaubliche Dynamik. Und wenn du gerade eben auch gesagt hast, dass es so soziale Prozesse beschleunigt, Bekanntschaften gehen schneller über Brettspiele, dann habe ich diese Erfahrung auch ganz oft gemacht, denn ich verlasse sehr häufig eine Brettspielrunde nicht mit einem Gefühl des Triumphs oder der Niederlage, sondern mit diesem wohligen Gefühl, tolle Menschen kennengelernt zu haben und eine sehr schöne, angenehme Spielzeit verbracht zu haben. Das ist ja für mich auch so eine ganz wesentliche Erfahrung, weil Spielen, die ich suche, eben einen geschützten Raum, in dem ich neue Menschen kennenlerne, ohne dass ich mich ihr überhaupt erstmal interessant machen muss. Denn es geht ja nicht um mich, sondern es geht erst einmal um diese Spielerfahrung.
Ein sehr gutes Brettspiel definiert sich auch nicht nur durch das im Idealfall schlüssige Regelwerk und den Spielspaß, sondern auch durch den Raum, den es für solche Begegnungen lässt. Ne? Also man, dass es nicht einfach nur wie ein Automat sich runterspielt und vielleicht bestimmte Highlights oder dramaturgische Entwicklungen nimmt, sondern dass es auch einen Raum lässt für die Begegnung. Und natürlich, ja, man geht einen Vertrag miteinander ein, man macht miteinander die gute Erfahrung, dass alle sich auf ein gemeinsames Regelwerk einigen und sich daran halten. Egal, ob man jetzt kooperativ oder kompetitiv spielt. Auch wenn man hart gegeneinander spielt, macht man die Erfahrung, dass da Leute sind, auf die ich mich verlassen kann, weil wir uns alle freiwillig an dieses Regelwerk gebunden haben. Und das ist eine Erfahrung, die uns als Menschen einander näher bringt, selbst wenn wir uns hart auf die Fresse geben. Das könnt ihr rausschneiden oder auch nicht. Ja, wie ihr wollt.
Ach, sehr sympathisch. Du hast schon jetzt des Öfteren den Begriff der Spielerfahrung reingebracht. Was ist denn so deine ganz persönliche, schönste Spielerfahrung, die dir so als erstes in den Sinn kommt?
Oh, das sind so viele. Also, ihr wisst ja, dass ich eine große Freundin des Jogginghosenspiels bin, also der entspannten Spielerfahrung, ein Spiel, in das man eintauchen kann, indem man sich blind zurechtfindet, weil es so vertraut ist. Das ist eine Spielerfahrung, die ich sehr schätze, die auch mich mit meinem Mann sehr intensiv verbindet. Wir haben so viele Spiele, die für uns zu zweit diesen Zweck erfüllen. Aber eigentlich, ach, ich mag sie alle und es ist so verschieden, nicht wahr? Also welche Art von Spielerfahrung, also ich habe ja auch nicht nur ein Lieblingsessen. Das wäre ja ganz furchtbar, wenn man jetzt jeden Tag dasselbe essen müsste. Es ist ganz verschieden. Ich mag Immersion gerne. Ich liebe es, ein Spiel zu spielen, bei dem sich eine Geschichte entfaltet, sie weitertreibt, bei dem man vielleicht auch einen Charakter spielt, der nicht unbedingt dem eigenen realen Charakter entspricht, sondern sich ausprobiert in verschiedenen Formen der Leute, zu denen man auch mal ich sagen könnte. Das ist eine Erfahrung, die mich sehr fasziniert. Also von der Heilerin bis zum eher robusten Tank, der irgendwo in irgendwelche Dungeons crawlt und sie alle platt macht. Das macht mir auch großen Spaß. Und dann gibt es aber auch die kleinen, heiteren, vielleicht auch abstrakten Spiele, die man einfach in trauter Runde zelebriert, wo das Spiel gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Also die Spielerfahrung, wenn ich darüber nachdenke, ist es bei mir immer eine Koppelung von Erfahrungen mit anderen Menschen und Erfahrungen mit dem Spiel. Ich finde, dass das Solospiel durchaus seine Berechtigung hat, dass man also auch mit einem Spiel, das man alleine spielt, quasi in eine Art Dialog mit dem Autor treten kann. Das ist ja auch so etwas vielleicht der Tätigkeit des Lesens verwandt oder noch ein bisschen darüber hinausgehend, weil man ja selbst aktiv ist und Einfluss nimmt auf das, was da passiert. Aber für mich persönlich ist es eigentlich fast immer, also zu 95-98%, der Austausch mit anderen Menschen, zu sehen, wie die agieren, wie man sich entwickelt und welche Formen der Aktionsauswahl, jetzt nicht im strengen spielerischen Sinne, sondern wie man sich miteinander zueinander verhält. Wie man sieht, was macht jemanden wütend? Was ist eine Downtime, mit der man gut leben kann? Ich bin zum Beispiel downtime-mäßig total entspannt. Also wenn jemand 5 Minuten braucht, ich langweile mich nicht. Es ist ja immer so viel los. Ne? Man kann über den nächsten Zug nachdenken, man kann über das Spiel nachdenken, man kann sich schon mal mental Notizen machen, wie man dieses Spielerlebnis jetzt in irgendeiner Kolumne verwurstet oder so. Also bin ich tiefenentspannt. Aber irgendwann kippt das vielleicht auch für manche Leute und die denken, boah, als ich mich hier hingesetzt habe, war meine Kleidung noch modern, ne? So. Und das ist dann eben das gemeinsam auszuloten, was Spiele können, diese Aha-Erlebnisse, wenn es dann so einen besonderen Twist hat, wenn es eine dramaturgische Wendung nimmt. Das finde ich faszinierend. Und ich finde gerade diese Vielfalt, es gibt keinen besonderen Mechanismus oder keinen besonderen Spieletyp, den ich bevorzuge. Ich spiele genauso gern Gloomhaven wie Captain Flip. Es ist situativ. Es ist gerade diese überbordende Pracht und diese Vielfalt dieses Hobbys, die es für mich unglaublich attraktiv macht. Ich habe deine Frage nicht beantwortet, oder? Aber das ist hoffentlich bei der Länge der Sätze, die ich gebildet habe, gar nicht weiter aufgefallen.
Nein, die hast du nicht beantwortet, die hast du sehr gekonnt umschifft. Was du aber sehr, sehr schön transportierst, wie ich finde, und jetzt gehe ich hart in die Wertung, ist einfach die Begeisterung für dieses Mediumspiel. Und ich denke mal, da drückst du was ganz, ganz Tolles aus. Denn genau das ist es, was, ich glaube, uns alle SpielerInnen miteinander verbindet, ist eben, ja, dieses verbindende Element, die Emotionen am Tisch. Und Olli sagte gerade im Vorfeld was ganz Wichtiges, wie ich finde, kein Online-Portal kann jemals einen Tisch ersetzen. Das ist so wichtig. Und diese Faszination, finde ich, hast du gerade sehr, sehr gut rübergebracht. Du hast gerade von Spielertypen gesprochen. Sind dir die Spielertypen nach Bartel ein Begriff?
Nee.
Also Bartel war ja ein Forscher seinerzeit, hat in den Ende der 90er, meine ich, im Computerspielsektor so eine Tabelle aufgestellt oder verschiedene Spielertypen, SpielerInnentypen versucht zu definieren. Und ich gehe jetzt mal von den 4 Grundtypen aus. Das ist einmal der Immersionsspieler, die Immersionsspielerin. Da geht es immer um die Eintauchung, ums Eintauchen in die Welten. Dann gibt es den kooperativen Spieler, SpielerInnen, wie auch immer. Da steht das Zusammenarbeiten mit anderen SpielerInnen im Vordergrund. Dann gibt's den Achiever, der möchte einfach bestimmte Fähigkeiten perfektionieren oder konkrete Dinge zu erreichen. Und das sind so die Optimierer, sage ich mal, Optimiererinnen. Und es gibt derjenige, sagt, der Competition-Typ, Gewinn ist alles. So, das gibt noch in der Erweiterung noch ein paar andere, aber der Einfachheit halber würde ich das auf diesen 4 belassen. Wo siehst du dich denn da?
Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten, weil ich glaube, das ist gerade das Tolle in diesem Hobby, dass man sich nicht da in ein Kästchen einordnen muss, sondern dass man alles ausprobieren kann. Ich bin schon ehrgeizig. Ich bin selten der klassische Alpha-Spieler, der jetzt, das gibt's ja bei kooperativen Spielen viel, ne? Das ist immer eine Gefahr, dass einer die anderen dann nur noch als Handpuppen benutzt. Das ist wahrscheinlich dann auch der Achiever, der sagt, wir müssen das irgendwie hinkriegen und am besten gehst du auf dieses Feld, machst das und ich gehe dann da und dann sind die anderen halt nur noch Figuren, die ja auch bewegt. Das liegt mir eher nicht so, aber ich habe auch schon große Freude daran, Dinge zu optimieren, aufeinander einzustimmen, je nach Spiel, eher in kompetitiven Spielen. Ich bin sehr, sehr, sehr für Immersion zu haben. Also wir haben eine ewig fortlaufende Gloomhaven und jetzt mittlerweile Frosthaven-Kampagne mit einem Freund, wo wir dann auch gern mal eine Woche an die Ostsee fahren und eine Woche lang halt Szenario für Szenario durchzocken. Und das tun wir natürlich kooperativ, aber ich spiele genauso gerne auch hart kompetitive Spiele. Das ist situativ. Das ist, also ich mag da die Abwechslung und will mich da eigentlich auch nicht festlegen.
Ja, okay.
Aber ich bin nie ganz, ehrgeizlos, es ist mir nicht egal, weil ich bin 56 Jahre alt. Für egal habe ich keine Zeit mehr.
Also wenn Bartels Ansatz jetzt tatsächlich darin bestanden hat, klassische Personentypen darin zu unterscheiden, dann hast du ihm ganz schön ein Schnippchen geschlagen eben. Denn du hast ja klar gemacht, in dir sind so ganz viele Spielerinnen-Typen miteinander vereint. Von der Immersion bis hin zu dieser Achieverin. Ich glaube, Bartel sollte noch einmal sein Arbeitsfeld überdenken. Aber hättet ihr denn Lust, jetzt auch nochmal über Spiele zu sprechen?
Super gerne, Olli.
Ach nö, doch. Natürlich.
Dann haben wir doch unsere Kategorie aus der Lameng. Das ist der Bereich, in dem wir ein Spiel, das uns in den letzten Tagen in die Finger gekommen ist, einfach noch einmal darstellen möchten, eben aus Gründen, weil es uns total gut gefallen hat oder weil uns diese Spielerfahrung gar nicht so viel Freude gemacht hat. Und JD, wenn du möchtest, fang doch du einmal an.
Ja, ich war auf der Nordcon und habe da für Schule und Spiel, dem Netzwerk für Lehrkräfte, Schulbegleitung und alle, die sich irgendwie in Bildungseinrichtungen befinden, den Stand betreut und habe da viele neue Gesichter kennengelernt und ein bisschen Werbung für die gute Sache gemacht und habe unter anderem Wordslam gespielt. Das habe ich ewig nicht gespielt. Kennt ihr Wordslam? Mhm. Ja, kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Rhetorische Frage. Wordslam ist eins dieser typischen Party-Wortspiele, bei dem es zwei Teams gibt und in jedem Team gibt es einen Erklärer, eine Erklärerin. Und ja, es soll dann ein Wort erklärt werden und das anhand von kleinen Begrifflichkeiten, die auf kleinen Karten jeweils sind. Und da hat man, ich glaube, 2 Minuten Zeit für und das Team, das den Begriff rät, das erste, das kriegt den Punkt und in der ersten Runde wird das Einstiegsspiel haben wir mehr erst gespielt, wenn 10 Karten durch sind. Ja, so einfach wie das klingt, so witzig kann es manchmal werden, weil die Begrifflichkeiten, die auf den Karten stehen, manchmal sehr interessante Synapsenverknotungen erfordern. So, und das ist ja etwas, was ich jedem, der Wortspiele und Partyspiele mag, sehr ans Herz legen kann. Maren, wie sieht's denn bei dir aus?
Oh, ich habe ein intensives Wochenende mit Eldritch Horror hinter mir.
Oh, schön.
Das fehlte eigentlich noch in meiner Spielerbiografie. Ich habe es zum Geburtstag bekommen von meinem Mann und dann haben wir uns hingesetzt und haben jeder zweihändig gespielt. Also jeder von uns hat 2 Ermittlerinnen, / Ermittler gesteuert, sodass wir zu zweit 4 ermittelnde Personen auf dem Spielplan hatten. Und das war großartig. Wir haben das erste Szenario, haben wir, glaube ich, 4 Anläufe gebraucht, bis auch unser Team stand und bis wir festgestellt haben, das war auch im Grunde eine sehr interessante Erfahrung, die man vielleicht auch auf die Berufswelt übertragen kann, wie schwer es ist, ein wirklich gut funktionierendes Team zusammenzustellen, dessen Fähigkeiten sich gut ergänzen. Und als uns das gelungen war, war das ein glatter Durchmarsch. Das war so ein Erfolg und so ein gutes Gefühl, dass wir extrem immersiv, also wahrscheinlich nach deiner Katalogisierung bin ich doch eine Immersionsspielerin. Ja, mag sein. Also das war so immersiv, das war ganz großartig, wie man dann entdeckt und wie man sagt, und das muss ich jetzt machen und jetzt muss ich hier dieses Tor und dann geht die Geschichte weiter, man liest immer wieder neue Karten, man muss sich entscheiden, welche Begegnung sucht man, welchen weicht man aus, wen schickt man wohin, man muss gut zusammenarbeiten und es ist eine helle Freude. Und gleichzeitig vielleicht auch, also das Ganze geht ja zurück, wie diese ganzen Arkham-Horror, Eldritch-Horror, also ganz, ganz viele Spiele auf das Werk des Schriftstellers H.P. Lovecraft, der, muss man so sagen, leider ein schlimmer Finger war. Also wenn man Spiele mit Lovecraft-Themen spielt, muss man ähnlich viel verdrängen, wie wenn man gerne Richard-Wagner-Opern hört, was ich auch tue. Also man muss schon, das ist ja oft so, ein bisschen das Werk vom Künstler trennen, wobei H.P. Lovecraft ja nicht diese Spiele entworfen hat, aber die Welt, auf der sie basieren. Und das ist schon eine sehr düstere und dunkle Weltsicht und auch eine Xenophobe letztlich. Und ja, da muss man sich selber entscheiden, wie weit man sich in dieses Universum reinziehen lassen möchte und wie man mit dieser Geschichte umgeht. Aber es ist ein sehr, sehr intensives Geschichtenuniversum voller Überraschungen, voller düsterer Ecken, die man aber alle erkunden will. Und wenn man es geschickt anstellt, kommt man da auch heil raus. Eine irre Spielerfahrung. Also Eldritch Horror ist irgendwie, ich glaube, das ist schon 10 Jahre alt oder so, ne? Aber es ist ein fantastisches Spiel. Es gibt mittlerweile 12 Zillionen Erweiterungen und ich glaube, ich brauche sie alle. Es ist herrlich.
Genau, Lovecraft ist ja sehr umstritten. Hast du Arkham Horror auch mal gespielt?
Ja, klar. Alles. Ich habe auch die ganzen Bücher gelesen. Ich kann mich dieser Faszination auch nicht entziehen. Aber man muss es halt kritisch betrachten. Und es gibt ja jede Menge, das Spiel ist ja ein Kulturgut und da gibt es jede Menge Sachen, die man immer kritisch auch betrachten muss. Man muss sich dem ja nicht blindlings ergeben, sondern man kann ja auch mal eine Runde drüber nachdenken.
Ja.
Was man da tut, was dahinter steckt. Man kann es trotzdem genießen, finde ich.
Genau. Und wenn du die Wahl hättest, Eldritch Horror oder Arkham Horror?
Na, Eldritch, glaube ich. Das hat mich jetzt wirklich gehuckt.
Ja. Also mir geht's genauso. Ich habe beide gespielt und Eldritch Horror, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das schönere Regelwerk und auch zugänglichere Regelwerk. Das erste von Arkham Horror fand ich unfassbar sperrig.
Ja, es ist ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand, das stimmt. Also das ist hier wirklich ganz, ganz leichtgängig.
Ich persönlich habe mich ja am Wochenende auf der Spieldoch am Bodensee rumgetrieben und habe genau das erlebt, was so ganz häufig gesagt wird. Es ist noch nicht notwendigerweise die Spielerfahrung, die man dort macht, sondern eben das Treffen mit den Leuten. Ich möchte stellvertretend von den vielen Begegnungen, die ich hatte, eine hervorstellen. Hallo Severn, es war total schön, dich rennend im Mittelgang zu sehen, nachdem wir uns verabredet haben und uns Bilder hin und her geschickt haben, wo wir uns gleich treffen. Und als wir uns dann getroffen haben, hattest du deine Tochter auf der Schulter auf dem Weg zur Toilette, denn da ist wohl irgendetwas kräftig in die Hose gegangen. Und danach haben wir uns einfach nicht mehr gesehen. Und auf diesem Weg, es war schön, dich mal zumindest mal für 3 Sekunden vorbeihuschen zu sehen. Wir haben uns ganz kurz gegrüßt und ja, ein nächstes Mal werden wir wieder die Möglichkeit dazu haben. Ansonsten habe ich ganz viel gespielt und ich habe gemerkt, wie groß meine Leidenschaft für Plättchenlegespiele ist. Und ich habe davon gleich mehrere gespielt, denn ich habe den großen Jahrmarkt gespielt, ich habe Dabba Valla gespielt, ich habe Shake That City gespielt und ohne jetzt die Spiele im Einzelnen ein bisschen zu beleuchten, ich mag es einfach, da etwas hinzulegen und zu bauen. Bei Dabba Valla baut man so ein bisschen in die Höhe, so ähnlich wie bei Bärenpark baut man einen kleinen, ja, dreidimensionalen Turm, den man dann in der zweiten Spielrunde wieder von oben abträgt. Bei Rauha, auch ein Plättchenspiel, guckst du, dass die Plättchen gut nebeneinander liegen, damit sie so eine Synergie ergeben. Bei der große Jahrmarkt bist du dabei, so dein eigenes Jahrmarktgelände zu organisieren und die Besucher dorthin zu lotsen, damit sie an allen Attraktionen ankommen. Ganz am Schluss sollen sie im großen Zirkuszelt landen. Und bei Shake That City bist du dabei, eine kleine Stadt zu managen und versuchst, die Parkplättchen und die Geschäftsplättchen und die Firmen und die Wohngebäudeplättchen gut miteinander zu arrangieren, damit sie viele Punkte bringen. Ja, und jedes dieser Spiele hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Darüber hinaus habe ich noch ganz viele andere Spiele gespielt. Es war, glaube ich, 17 Stück insgesamt auf dieser Liste und ich hatte eine ganz gute Zeit und ich bin mir noch nicht so schlüssig, ob sich für mich der doch relativ lange Anweg gelohnt hat, denn wir sind, glaube ich, 4,5 Stunden im Auto vom Saarland eben an den Bodensee gefahren. Wir waren zu dritt, Max, Jens und ich, und natürlich auch am nächsten Tag wieder entsprechend die 4,5 Stunden zurück. Aber es war dann doch eine tolle Erfahrung, denn die Spieldoch am Bodensee bietet Raum. Man hat Platz, um zu spielen. Sie ist nicht besonders überlaufen gewesen. Und trotzdem wäre noch viel mehr Platz gewesen, um den einen oder anderen Aussteller vielleicht noch hinzulocken, den einen oder anderen Verlag noch hinzulocken. Es haben so ein paar ganz große Namen gefehlt und ich würde der Veranstaltung sehr, sehr, sehr wünschen, dass sie in ihrem dritten Jahr, das wird dann nächstes Jahr sein, vielleicht doch noch auf ein größeres Interesse stößt, dass vielleicht auch noch, ja, Kosmos oder Schmidt-Spiele oder eben noch andere große Verlage dort sind, denn das würde die Veranstaltung noch attraktiver machen. Maren, Heute wollen wir uns über eine besondere Kategorie von Spielen unterhalten, die du ausgesucht hast. Tobias und Olli, die 50% der anonymen Ludoholiker, haben dir drei Themen zur Auswahl gestellt und du hast dich für eins entschieden, worüber wir uns total gefreut haben. Und du hast uns ja ein kleines Angebot gemacht. Vielleicht möchtest du das heutige Thema akustisch einleiten.
Auf jeden Fall. Dann wissen auch schon alle, worum es geht. Ich halte mal das Mikro hier unten hin. Moment, los geht's. Na, soll ich nochmal? Ich soll nochmal, ist einfach zu schön.
Ja, unbedingt.
Das brauchen wir jetzt.
Ja, kann ich es nochmal hören, bitte?
Ich mach's einfach nochmal, kenne ich ja nicht. Das ist Labsal für alle, die unter akuter Unterwürfelung leiden. Das ist so ein... es gibt ja jede Menge Würfeltürme und das hier ist so einer mit so leichten, beweglichen Teilen in der Mitte, der ist transparent. Man sieht die Würfel auch noch rollen und es ist ein Fest. Ich mag es ja, Spiele so gerne auch so ein bisschen zu pimpen und so ein bisschen Ausstattung zu haben noch dazu. Und ich finde, wenn man Würfelspiele liebt, dann es ist ein Würfelturm eigentlich ein sehr schönes Gadget, wie man die Spielerfahrung noch ein bisschen besser zelebrieren kann.
Ja, und da wir ja ein Podcast sind, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, wie Marens Gesicht strahlt dabei, erstens mal, als sie die Würfel in den Würfelturm hat reinfallen lassen und jetzt auch nochmal, wie sie davon gesprochen hat, wie das Haptische wichtig ist eben auch beim Spielen. Ja, wir reden über Würfelspiele. JD und ich und Maren haben uns darauf verständigt, dass wir alle nur zwei Spiele vorstellen, wobei bei Maren kann das eine flexible Größe nach oben werden. Aber JD, du hast auch festgestellt, es war gar nicht leicht, sich auf zwei Spiele zu reduzieren,
Nein,
oder?
Nein, überhaupt nicht. Und ich habe mir zwei rausgesucht und ich hoffe einfach, dass diese zwei, die ich mir rausgesucht habe, nicht von euch schon genommen werden. Zur Not habe ich hier tatsächlich noch einige liegen. Wenn die schon genommen haben.
Ja, wir alle, JD, wir alle.
Das erste Mal, dass ich echt so Ersatztitel hatte. Ja, okay, sehr schön.
Ja, ich würde mir fast sogar wünschen, dass ihr die Spiele wählt, die ich auch ausgesucht habe, damit ich die anderen dann noch vorstellen kann. Ich glaube, das wird eine vogelwilde Folge heute und ich glaube, wir machen noch ganz viel Name-Dropping dann eben von anderen Spielen, die es nicht geschafft haben. Und ich glaube, JD, wir haben schon öfters mal über Würfelspiele gesprochen. Wir haben ja auch eine einzelne Folge zum Beispiel gehabt zu Dice Miner, dem Spiel, das du bei Kennst du das schon vorgestellt hast, bei dem du die Zwergen mit Bier froh machst. Aber bevor wir uns tatsächlich alle Spiele gleich anhören und vielleicht auch wieder schauen, ob wir ein Chakwiesel dabei rausfinden, noch einmal die Erinnerung, dass wir gerne für euch Lieder auf die Alles außer Toplisten Spotify Playlist drauf machen. Das heißt, Maren, auch für dich gilt das Angebot. Wenn du mit einem besonderen Spiel, das du heute vorstellst, eine Assoziation zu einem Liedtitel hast, dann trelle ihn raus oder nenne ihn einfach und dann packen wir den auf eine Playlist, die man sich dann gemütlich beim Autofahren anhören kann, zu den Spielen, die in unserem Podcast irgendwann Erwähnung gefunden haben. Die Reihenfolge, ihr Lieben, bestimmen wir heute damit. Ich bin ja im EM-Fieber, ich mag es ja auch gar nicht verstecken und ich freue mich schon wieder darauf, die nächsten Fußballspiele zu gucken. Und wenn es noch so langweilige Spiele sind wie, was war heute, Rumänien gegen die Ukraine. Also ich gucke da immer mit einem halben Auge hin und freue mich daran. Nein, lass uns heute bitte feststellen, wer beginnt. Und zwar, wer von uns war zuletzt auf einem Fußballspiel? Egal welche Liga, egal welcher Verein. Maren, wann warst du zum letzten Mal anwesend bei einem Fußball?
Vor 3 Wochen. Zweite Kreisliga, Ummel gegen Mulmshorn. So eine Schande. Mulmshorn hat leider gepatzt und ist nicht aufgestiegen. Das macht mich fertig. Es ist traurig.
Unsere Kudos gehen raus an Mulmshorn. Nächste Saison klappt das mit Sicherheit. Wo bitte liegt denn Mulmshorn?
Mulmshorn liegt in der Nähe von Rothenburg-Wümme. Ja, da spielt der Freund meiner Tochter in der Mannschaft und der spielt großartig. Der ist der Kapitän und ja, also da guckt man sich dann gerne mal so ein Spiel an. Und das Tolle an der Kreisliga ist ja, das ist ja fast wie ein Brettspiel, ne? Man ist ja so nah dran. Das ist... Man sitzt ja nicht ganz entfernt irgendwo auf den Rängen, sondern man ist ganz nah dran am Spielfeld. Man hört die Spieler atmen, man sieht, was die machen. Es ist großes Kino. Also ich gehe auch manchmal, gehen mein Mann und ich auch hier in Ahrensburg einfach mal Kreisliga gucken, wenn die gerade hier kicken auf dem, bei uns im Ort. Das ist, da wird große Unterhaltung geboten.
Ja, das empfinde ich genauso. Und ich habe tatsächlich auch mein Herz an den Frauenfußball verloren. Und ich gehe öfters mal zum FC Bierbach, ein Verein, der nicht nur einen wohlklingenden Namen hat, sondern in dem auch eine ganz liebe Kollegin und Freundin von mir spielt. Aber ich habe es in der abgelaufenen Saison nicht gepackt. Deswegen liegt mein letztes Fußballerlebnis in einem Stadion schon 2 Jahre zurück. So, und JD, bei dir rate ich einfach mal aufs Geratewohl. Du warst noch nie, oder?
Nein, das stimmt nicht ganz. Ich war aus Versehen, damals habe ich noch in der Wohngruppe gearbeitet und da war ich mit meinem Arbeitskollegen, liebe Grüße an Bernd, bei HSV gegen Brasilien. Ich kann es dir nicht mehr sagen, wer der gespielt hat. Aber HSV, das weiß ich noch. Das ist aber
lass mich raten, da war noch Hitachi, der Trikotsponsor, und Felix Magath hat noch im Mittelfeld die Fäden gezogen.
Ja, ich glaube, Uwe Seeler hat noch persönlich gespielt, aber das ist ein anderes Thema. nee, ist also Ewigkeiten her. Ich kann es dir gar nicht, 10 Jahre, 15, irgendwie in dem Dreh, muss es gewesen sein. Also ich darf definitiv als Letzter präsentieren. Das ist schon okay.
Maren, dann freue ich mich sehr, dass du mit deiner Spielerfahrung von vor 3 Wochen unsere Runde hier eröffnest, und ich möchte dich bitten, dein erstes Würfelspiel vorzustellen.
Mein erstes Würfelspiel, und das war so schwer, Jungs, echt. 2 Würfelspiele darf man nur nennen. Ich habe gesagt, ja, ich würde da am liebsten eine 0 dranhängen. Es gibt so viele tolle und auch so viele, die mir persönlich so viel bedeuten und für die man mich jederzeit nachts wecken könnte. Und welches nenne ich jetzt zuerst? Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich fange mit dem vielleicht ein bisschen unbekannteren an, weiß ich nicht. Diceforge. Es scheint, alle 7 Jahre gibt es irgendwie ein sehr geiles Würfelbrettspieljahr, glaube ich. Also 2017 war ein sehr gutes Würfelbrettspieljahr. Es gab Diceforge. Too Many Bones ist rausgekommen. Ich wollte nur mal mit dem Name-Dropping anfangen. Aber ich rede jetzt über Diceforge, weil sich hier exemplarisch etwas zeigt, das gerade den Würfelspielen so innewohnt und zeigt, warum das Spielen am Tisch eigentlich nicht substituierbar ist. Denn das ist Haptik pur. Also jeder von uns bekommt 2 Würfel und ein kleines Werkzeug. Und mit diesem kleinen Werkzeug kann man einzelne Würfelseiten herauslösen und andere Würfelseiten auf seinen Würfel schmieden, deswegen Forge. Es ist eine Schmiede, die Forge, und kann seine Würfel so verbessern. Und in jeder Runde würfelt man die und kriegt dann Ressourcen, die man wieder ausgeben kann, um noch geilere Würfelseiten zu kaufen. Und letztlich geht es wie überall um Siegpunkte. Aber es ist diese Erfahrung, die man hat, dass man dem Würfelglück zwar ausgeliefert ist, aber das Netz der Zufälle immer enger knüpfen kann, indem sich etwas möglichst Verheißungsvolles verfängt. Und ne, also indem man seine Würfel immer besser macht, kriegt man ja auch immer bessere Ergebnisse und kann sie dann noch besser machen. Das ist ein extrem belohnendes Spielgefühl und das macht große, große Freude. Es gibt auch da natürlich ein paar Erweiterungen. Und interessanterweise ist der Autor, ich hoffe, ich spreche ihn korrekt aus, Regie Bonnesset, der ist dieses Jahr auch wieder, wird man viel von dem hören, weil der dieses Trading Card Game Altered ersonnen hat, dass dieses Jahr an den Start gehen soll. Also Regie Bonnesset hat 2008 den Verlag Liebe Lüth gegründet. Den hat er dann vor 4 Jahren jetzt an Asmodee verkauft und damit halt den Verlag gegründet, mit dem er jetzt halt Altered an den Start geht. Also ein sehr innovativer Autor, der mit Diceforge, finde ich, einen ganz großen, haha, Achtung Wortwitz, einen ganz großen, dem da ein ganz großer Wurf gelungen ist. Das ist ein Spiel, das einfach ein ganz, also ihr als Pädagogen, ihr kennt das, es hat einen unglaublich hohen haptischen Aufforderungscharakter. Man sieht das und das juckt einem in den Fingern, man möchte sofort mitmachen, man möchte sofort mit diesem kleinen Werkzeug da so eine Würfelseite rausprokeln und eine andere draufstecken, das klackt dann auch sehr befriedigend, ne? Also wie so eine teure Autotür, die einrastet, es ist ein Fest, es ist einfach wunderschön und ich spiele es immer wieder gern und es ist auch sehr intuitiv. Belohnend, dauert nicht allzu lange, ist kein abendfüllendes, immersives Spiel, aber eines mit überbordender Haptik und sehr viel Spielfreude.
Ja, und ich erinnere mich ja noch gut daran, dass ich dieses Werkzeug zuerst ignoriert hatte und das versucht habe, mit dem Fingernagel des Daumens irgendwie so hinzukriegen.
Schwerer Fehler.
Ja, schwerer Fehler. Genau danach war Maniküre angesagt. Ich erinnere mich allerdings auch noch, dass ich an die Playmobil-Kiste meiner Kinder gerannt bin. Nee, es war die Lego-Kiste meiner Kinder gerannt.
Die Lego-Kiste, der Teiletrenner, genau, der klassische Teiletrenner.
Ich sehe, wir wissen, worum es geht. JD, hast du denn Erfahrung mit Dice Forge, kaputten Fingerkuppen oder Behelfswerkzeug?
Ich habe es damals einmal gespielt, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht und habe es dann aber, ich weiß aber gar nicht mehr warum, wieder verkauft. Kann euch nicht mehr erzählen, warum es mir damals nicht so gut gefallen hat. Es ist mir aber nicht so positiv in Erinnerung geblieben.
In meiner Erinnerung ist es doch so ein bisschen in der griechischen Mythologie angesiedelt, oder?
Ja, gibt verschiedene Settings. Also es ist nicht es gibt in der Erweiterung ist die griechische Mythologie, aber es gibt dann auch irgendwelche so Wikinger-Zeugs und so. Also das ist so eine unbestimmte mythologische Welt, also generisches Zeug. Aber das sind nur die Symbole auf den Karten. Also im Kern spielt diese Geschichte wirklich, wirklich keine Rolle.
Heute würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Dice-Builder, weil du eben deine Würfel tatsächlich zusammenbaust, so nach deinen Vorstellungen. Und ich habe auch bisher noch kein Spiel mehr in die Finger bekommen, die diese Mechanik übernommen hätte. Hast du noch was Vergleichbares wie Dice Forge?
Roll for the Galaxy in einer Erweiterung.
Mm-hmm.
Ja, da gibt's das auch. Aber so richtig intensiv ist dieses Dice Forge-Gefühl, gibt es, glaube ich, finde ich nur so bei Dice Forge. Aber tatsächlich, also bei Roll for the Galaxy in der Erweiterung gibt's das auch. Das ist eigentlich eine schöne Mechanik. Muss man auch nicht überstrapazieren, aber wenn man mal Würfel ganz anders erleben will, ist das eine gute Möglichkeit.
Dann möchte ich gern mit meinem ersten Spiel weitermachen und schaue nach links auf meinen Stapel der 4 Spiele und werde jetzt ganz schnell meine große Liebe für die ganz schön clever Reihe aussprechen. Ein Würfelspiel, das für mein Verständnis eher schon in diesem Kennerspielbereich ist, das so eine Unterart des Würfelspiels nochmal erfüllt, nämlich das Roll-and-Ride-Spiel und von dem ich eigentlich glaube, dass jeder von euch, die jetzt in diesem Podcast mit zuhört, schon einmal eine Partie gespielt haben sollte. Letztendlich hast du 6 Würfel, die haben unterschiedliche Farben und nachdem du gewürfelt hast, wählst du nach verschiedenen Aspekten einen dieser Würfel aus und überträgst das Ergebnis in einen Teil des Spielplans ein. Einen grünen Würfel musst du in einer aufsteigenden Reihenfolge eintragen. Je mehr Würfel du eingetragen hast, desto mehr Punkte bekommst du. Lilane Würfel, da hast du so ein ähnliches Prinzip, kannst aber jedes Mal, wenn du die 6 erreicht hast, wieder von vorne mit der 1 anfangen. Orangene Würfel geben einfach die Punkte, die du einträgst. Bei den gelben Würfel hast du so ein kleines Raster, das du erfüllen möchtest, um da noch besondere Sachen zu erfüllen. Blaue und weiße Würfel ergänzen sich miteinander. Aber das eigentliche, für mich total begeisternde Prinzip bei dieser ganz schön clever Reihe ist, dass du durch das geschickte Einsetzen der Ergebnisse dir einen Bonus freischalten kannst. Und dieser Bonus führt, wenn du das richtig geschickt machst, zu einem weiteren Bonus, sodass du in einen Kaskadeneffekt der Boni kommst, die dir dann helfen, über den ursprünglichen Würfel, den du ausgewählt hast, noch ganz, ganz, ganz viele andere Ergebnisse zu bekommen. Und letztendlich bist du nicht nur in der Konkurrenz zu den Personen, die mit dir spielen, sondern du bist auch irgendwie dann doch immer auf der Jagd nach deinem eigenen persönlichen Highscore. Und wenn du es tatsächlich mal geschafft haben solltest, bei dem ersten Teil ganz schön clever, in diesen Bereich der 300 Punkte zu kommen, dann hast du wirklich schon etwas geleistet und dann hast du dir eine ganz schöne Strategie und Taktik überlegt und trotzdem bist du immer noch abhängig von den Würfeln. Allerdings darfst du dir auch, wenn die anderen an der Reihe sind, aus ihrer Würfelmenge eben auch einen Würfel vom Silbertablett nehmen, den nochmal eintragen. Also für mich ein rundum gelungenes Spiel, in dem ich den Kopf mit benutzen kann und eben nicht nur das Glück heraus herausfordere. Insgesamt sind 4 Teile erschienen. Die haben unterschiedliche Qualitäten oder zumindest mal machen sie mich unterschiedlich zufrieden. Der letzte Teil ist noch einmal für mich auch etwas, was ich total gern mag, den ich jetzt in der letzten Zeit am häufigsten gespielt habe. Aber bevor ich jetzt hier weiter schwärme über die ganz schön clever Reihe, wollte ich noch mal fragen, wie steht ihr zu diesem Spiel?
Ja, ist ein Klassiker, ne? Also wer das nicht kennt, der hat wirklich was verpasst. Das ist halt so ein Zwischendurchspiel, geht auch als Absacker gut, kann man immer. Es ist, also ich habe auch ganz, ganz viele Partien schon gespielt und manchmal gerät man in so einen Flow rein, dass man das immer wieder spielen will und dann gerät es wieder eine Weile in Vergessenheit. Es ist eins von diesen kleinen Spielen, also es sind ja 4, eins von diesen kleinen Spielen, die man ganz dringend braucht in einer Spielesammlung, ne? Weil das eine Art von Spiel ist, die man immer wieder braucht. Halt, die eine bestimmte Zeitspanne füllt auf einem bestimmten Aufmerksamkeitslevel und auch das kann sich ja extrem belohnend anfühlen. Das finde ich immer schön bei solchen Spielen. Also ich mag's, es treibt mich nicht zu wilder Leidenschaft oder nicht mehr zu wilder Leidenschaft, aber ich spiele es immer noch gern.
Also bei mir ist es ganz klar, ich habe euch ja vor einigen Monaten mal meinen Reisekoffer, es ging immer um so Reisespiele und ich habe so einen Reisekoffer und da sind ganz klar bunte Würfel drin, es ist ein Silbertablett da drin und es sind laminierte Folien von dem Spiel drin, was du gerade beschrieben hast. Es ist meistens ein Spiel, was wir auf Reisen spielen. Zu Hause weniger, also mal als Absacker, ne, Mara, wie du schon sagtest, oder als Appetizer, wie man so schön sagt. Aber ich mag auch dieses absolut belohnende Gefühl. Diese Kaskadeneffekte und zack, zack, zack. Und ja, was freigeschaltet und wieder was freigeschaltet. Und ach, da auch. Und ach, da dann wieder auch. Mega. Also, Ich kann das vollkommen nachvollziehen.
Wie nennt ihr diese Boni, mit denen man nochmal dran sein kann? Also, ich finde, die einzig schlüssige Bezeichnung, egal was in der Regel steht, ist doch nochmal Dranseier, oder? Wie heißen die bei euch?
Ja, einfach ein +1. Ich nenne das sehr funktional. Oh. Ich nutze dann noch ein +1.
Wie nüchtern kann man sein? Echt? Ja. +1? Und bei dir, JD?
Also, nochmal Dranseier ist ja offiziell. Ich weiß nicht, was Olivia verpennt hat, aber das ist doch ein offizieller Begriff.
Richtig.
Er ist wahrscheinlich so ein Nord-Süd-Gefälle-Dialektalproblem.
Nee, das ist jetzt Hochdeutsch, also das ist nicht unser Problem, das ist jetzt deins.
Oh, mega, wir erschaffen Probleme. Ja, schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, wenn ihr Probleme haben wollt, was habt ihr da? Ja, okay, oder so.
Didi, bevor ich dich bitte, dass du dein erstes Spiel vorstellst, wollte ich nochmal sagen, dass ganz schön clever in dieser Klein- und Fein-Reihe von Schmidt-Spiele erschienen ist, wo es weitere wirklich gute Würfelspiele gibt. Vielleicht hören wir noch von einem anderen.
Oh, ja, ihr Lieben, ich werde euch heute von einem echten Spiele-Klassiker erzählen. Wenn wir von Würfelspiele sprechen, dann muss, also wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer Würfelspiele sagt, muss Heckmeck am Bratwurmeck sagen. Heckmeck am Bratwurmeck begleitet mich schon mein ganzes Spielerleben und habe ich auch in 3 Größen zu Hause. Einmal in dieser kleinen Super-Mini-Dose. Dann einmal in der normalen Deluxe-Edition mit sämtlichen Erweiterungen, die bis auf eine auch total gut sind, wie ich finde. Und einmal in der XXL-Holzversion, wo man mit Schaumstoffwürfeln würfelt und ich ein Planschbecken als Würfelteller habe. Fühlt euch also herzlich eingeladen, irgendwann mal im Sommer bei mir vorbeizukommen und draußen auf der Terrasse im Garten Heckmeck am Bratwurmeck XXL zu spielen. Ja, worum geht's denn eigentlich? Also erstmal finde ich die Haptik dieses Spiels unfassbar schön. Du hast einmal Holzwürfel, das sind normale W6, mit den Zahlen 1 bis 5 aufgedruckt und die 6, das ist der Wurm. Und dann haben wir so kleine, ich glaube, das ist Bakalit. Ist das Bakalit? Ich glaube ja, ne? Auf jeden Fall so ein Kunststoff, der sich total schön anfühlt, so ähnlich wie die Steine von Azul. Das ist das gleiche Material, das ist gefährliches Halbwissen. Ich guck mal so in die Runde. Auf jeden Fall fühlt es sich schön an. Ich bin jetzt kein Chemiker.
Melamin vielleicht?
Ja, das klingt Melamin. Auf jeden Fall schlau. Ihr könnt uns das gerne in die Kommentare schreiben, woraus diese Steine denn wirklich gemacht sind. Ich hätte auch recherchieren können, aber Quatsch. Wir haben eine schlaue Community. Zurück zum Thema. Also diese Steine sind erstmal total schön. Da sind dann Würmer drauf und Zahlen. Und vom Szenario her möchten wir, ist das ein Grill und wir möchten die Würmer vom Grill haben. Und die Zahlen gehen von 21 bis 36, zumindest in der Grundversion. Ich bleibe jetzt mal bei der Grundversion. Und auf den 21er bis, ich glaube, 25 sind nur ein Wurm drin und dann zwei Würmer. Und das geht, meine ich, bis 4 oder 5 Würmer. Müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall wollen wir natürlich die hohen Zahlen haben. So, wir haben 8 Würfel und wenn ich dran bin, dann darf ich würfeln. So, dann gucke ich, muss ich alle rausnehmen, die, also alle Zahlen, die, also angenommen, ich habe 2 Fünfen, eine 1, 2 Dreien und so weiter gewürfelt, dann nehme ich erstmal die 2 Fünfen raus, habe 10 Punkte, würfel ich mit den restlichen Würfel. Wenn ich dann nochmal 5 würfel, darf ich die allerdings nicht mehr rauslegen. So, das ist also so ein kleines, ist das ein Push-Luck-Element? Ja, ne? Ja, ich würde sagen, das ist ein, weil irgendwann ist ja vorbei. Man kann sich nämlich auch wunderbar verzocken. So, und ich darf aber nur Würmer vom Grill nehmen, wenn auch mindestens ein Wurm dabei ist. Und Würmer sind ebenfalls 5 Punkte wert. Ja, und das lädt eben herrlich ein, sich zu verzocken. Oder eben auch an knappste Kante noch den Wurm zu kriegen, der noch auf dem Grill liegt. So, schaffe ich das nicht, verbrennt der Wurm mit der höchsten Zahl und ja, meinen Wurm, den obersten, den ich habe, den muss ich wieder abgeben. Ich muss nämlich meine Würmer stapeln. Das ist nämlich dann der nächste Clou. Wenn ich jetzt mit Olli und Maren spiele und Maren hat einen 25er Wurm auf ihrem Grill und ich würfel die 25, kann ich ihr die Bratwurmportion quasi vom Stapel klauen. Auch nochmal ein ganz nettes Gimmick.
Je nachdem, auf welcher Seite man sitzt.
Gut, ich kann nur von mir sprechen. Und was ich auch noch unfassbar gut finde, ist, dass es sich bis zu 7 SpielerInnen spielen lässt, also mit relativ großen Gruppen und auch relativ schnell und zügig spielen lässt. Also auch Menschen, die Schwierigkeiten mit Wartezeiten haben, kommen da trotzdem auf ihre Kosten. Ihr Lieben, wie sieht's denn bei euch mit Heckmeck am Bratwurmeck aus? Von Dr. Rainer Knizia, so viel Zeit muss sein.
Also ich möchte mal in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es für mich als Saarländer immer schwer ist, etwas vom Grill zu nehmen, nicht draufzulegen. Irgendwie ist da mein Essschema ein bisschen gestört dabei. Aber es ist mir noch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses Spiel das Generationsspielsiegel des Spielecafés der Generation erhalten hat, weil es eben ein Spiel ist, das sowohl von dem Material her als auch von den Regeln wunderbar geeignet ist für Jung und Alt zu spielen. Und genau unter diesem Aspekt möchte ich es eben einfach nochmal betonen. Es ist ein Spiel, das von 7 bis 77, um mal so eine wahllose Zahlenreihenfolge hier rauszuballern, einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich persönlich bin kein allzu großer Fan davon. Das hängt, glaube ich, damit ein bisschen zusammen, wie Maren das eben schon gesagt hat, das hängt davon ab, auf welcher Seite des Bratwurms man sitzt. Also wenn ich was weggenommen bekomme, dann finde ich das manchmal schon ein bisschen blöd. Ich mag meine Würmer. Also ganz große Anerkennung für dieses Spiel. Es gehört aber nicht zu meinen Lieblingsspielen.
Ist bei mir auch so. Und 77, da schwillt mir schon wieder der Kamm. Das ist ja auch thematisch hier mit den Hühnern am Bratwurmeck. Ne? 77 ist echt kein Alter, Junge. Also echt ihr Küken. Also ne, man kann.
Ich bin da eigentlich also, kurz davor.
Ja, du bist ja kurz davor, aber nicht von wegen 7 bis 77. Also wir haben Terra Mystica mit meiner Schwiegermutter gespielt, da war sie schon Ende 80. Also es ist immer auch eine Frage, wie man mit Leuten, also wie Leute spielerisch sozialisiert sind und wie viel Bock man einfach hat, mit denen zu spielen und auch Geduld zu haben, eine Regel zu erklären. Also das ist, nee. Also ihr wisst ja, ich habe eine Aversion gegen so, oh, das kannst du auch mit deiner Oma spielen. Es ist übrigens immer die Oma und nicht der Opa und so. Also das, nee, 77 ist kein Alter. Da geht der Spaß erst los. So, aber nach diesem Plädoyer aus dem eigenen Lebensalter sich speisend, dass man hofft, noch lange und viele Spielejahre vor sich zu haben, auch jenseits der 70 noch, also nach diesem Plädoyer der wirklichen generationenübergreifenden Spielefreude. Das Push Your Luck ist ja bei Würfeln richtig toll aufgehoben, ne? Also vielleicht besser noch als bei Karten, weil man diese haptische Erfahrung macht, dass man etwas hat und es wieder aufgeben kann. Man kann es wieder verlieren, wenn man nochmal würfelt. Also das ist ja die Kniffel-Grunderfahrung im Grunde auch. Und ich finde, ich hau jetzt mal einen raus, ich finde, Mlem ist das bessere Heckmeck am Bratwurmeck. Also ein Push Your Luck mit noch tollerer Haptik, also mit diesen Katzen im Weltraum, ne, wo man halt irgendwie auch immer versucht, noch einen draufzusetzen. Bisschen andere Mechanik. Und außerdem Ich mache mir jetzt keine Freunde, aber ich finde Kunststoffwürfel irgendwie viel toller als Holzwürfel, leider. Also ich mag die Haptik lieber. Aber das ist eine Geschmacksentscheidung.
Das stimmt wohl.
Ja, also ein Klassiker natürlich und auch sehr prägend, unglaublich. Und ein Spiel mit einem schönen, niedrigen Einstieg. Also es ist, weiß Gott, kein schlechtes Spiel, aber auch das treibt mich nicht. Dafür kann man mich nachts jetzt nicht wecken für Heckmeck am Bratwurmeck. Oder sollte es nicht versuchen.
Warum habe ich das Gefühl, dass Heckmeck die Chance, Jacques Cuisel zu bekommen, nicht so ganz hoch ist?
Das ist eben. Ja, zumindest machst du ein sensibles Gespür dafür.
Ja, offensichtlich.
Tja, du hast da aber auch einen schwierigen Kandidaten ausgesucht, ne, muss man sagen.
Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich nicht Mlem nehme, denn die Parallelen sind natürlich vollkommen offensichtlich. Aber mir war einfach wichtig, so, es ist jetzt nicht der Begründer dieses Genres, das wäre ein bisschen zu viel, aber es ist so ein Evergreen, finde ich. Ja, so ein, er hat schon einige Leute mehr ins Hobby geholt, würde ich sagen. Ich glaube, anerkennt dessen. Und ich hatte einfach schon viele, viele schöne Stunden. Ich saß häufiger wahrscheinlich auf der richtigen Seite des Grills, um es mal so zu sagen, um mal in diesem Bild zu bleiben. Gut, aber das so viel. Mara, magst du mit deinem zweiten Titel weitermachen?
Ja, das mag ich gerne. Welches nehme ich denn? Nehme ich Too Many Bones, nehme ich Kniffel for One, Swap, das Terraforming Mars Würfelspiel, Eldritch Horror, Sagrada nochmal, ganz schön clever, Rajas of the Ganges, alte dunkle Dinge, Roll for the Galaxy, Burgen von Burgund, Cthulhu Death May Die, Through the Ages, Bronzezeit, Amritsar, Kubitos, Teotihuacan oder Roleplayer. Es ist schwierig, ich entscheide mich für Sky Team.
Wow. Und bei deiner Liste war meine Liste quasi abgearbeitet. Aber
ich hab's nachdem mir schon
wir über Sky Team gesprochen haben, lass uns mal noch über ein paar andere Spiele sprechen, die du gerade genannt hast und warum sie vielleicht nicht genannt wird. Aber bitte zuerst einmal Sky Team.
Sky Team ist für mich ein spielerisches Highlight dieses Jahres gewesen, wirklich, weil es etwas ganz Neues und Frisches macht mit einem unverbrauchten Thema und also in jeder Hinsicht ein Ausnahmespiel, ein ungewöhnliches Spiel ist und das, was Würfelspiele sein können, nochmal eine ganz neue Tür aufgemacht hat. Ne? Bei Sky Team sind wir Pilot und Co-Pilot eines Jumbojets, den es zu landen gilt, auf einem von vielen verschiedenen Flughäfen, die alle jeweils verschiedene Herausforderungen bieten. In der Mitte des Tisches liegt unser Cockpit. Wir müssen auf der richtigen Höhe reinkommen. Wir müssen die Seitenruder entsprechend einstellen. Wir müssen die Landeklappen ausfahren. Wir müssen dafür sorgen, wenn wir dem Flughafen nahe kommen, dass wir nicht mit den Flugbahnen anderer Flugzeuge kollidieren. Und das tun wir alles mit Würfeln. Man, es ist ein reines Zweierspiel und es ist ein kooperatives Spiel. Und was bei diesem Spiel entsteht, ist eine magische Art von Kommunikation, die manchmal an Telepathie grenzt. Es ist ziemlich irre. Es ist herausfordernd, aber das Spiel adaptiert auch. Also der Einstieg ist von den Regeln her relativ einfach. Man würfelt seine Würfel hinter einem Sichtschirm, der andere sieht es nicht. Und sobald man in diese Würfelphase kommt, darf man auch nicht mehr miteinander sprechen, denn wir sind Pilot und Co-Pilot. Wir haben unsere Handlungsabläufe gelernt, so muss man sich das vorstellen. Da kann man jetzt nicht noch lange Diskussionen im Cockpit darüber führen, was zu tun ist. Die meisten der Szenarien funktionieren ohne Zeitdruck. Es gibt in den späteren, für Fortgeschrittene gibt es auch eins, wo dann ein Timer läuft. Das ist aber nicht vitaler Bestandteil des Spiels. Also man kann sich auch Zeit lassen, zumindest bei den meisten dieser Aufgaben, die sich da stellen. Und würfelt seine Würfel und muss gucken, dass man halt gut zusammenarbeitet, dass man sehr gut darauf achtet, was die andere Person tut. Ne, hat der Pilot jetzt da eine 4 hingelegt und muss sich irgendwie die Seitenlage des Flugzeuges jetzt ausgleichen, das ein bisschen in die andere Richtung bringen? Hat sich jemand darum gekümmert, per Funk, also auch wieder mit einem Würfel, die anderen Flugzeuge, die sich uns in den Weg schieben, zu warnen, damit die entfernt werden können? Also man muss sich dieser Aufgabe wirklich gemeinsam stellen. Und wenn bei diesen beiden Leuten, die das zusammenspielen, einer der Alpha-Player ist, dann fährt das Ding vor die Wand. So, dann wird diese Landung nicht gelingen. Also thematisch muss man sich vorstellen, das ist jetzt nicht so, dass man dann abstürzt und alles ganz furchtbar, also so düster ist dieses Spiel nicht, sondern dreht man halt eine Schleife und kann es dann nochmal versuchen. Also, ne? Aber man muss sich wirklich gut aufeinander eingrooven, man muss gut auch nachdenken, was für den anderen sinnvoll zu tun ist. Und man kennt ja die Würfel der anderen Person nicht. Man weiß aber schon, was zu tun ist und hat eine Ahnung, dass man vielleicht dem anderen signalisieren sollte, indem man einen bestimmten Würfel an eine bestimmte Stelle legt, dass man zeigt, ey, ich habe nur Würfel dieser Höhe. Und als Notausweg gibt es immer noch einen Würfel auf das Kaffeefeld zu legen. Da kann man sich dann so einen kleinen Holzkaffee kochen und so einen Kaffeemarker kann man nehmen, um das eigene Würfelergebnis zu verbessern. Und das ist so intensiv. Also man schafft so einen Flughafen und denkt, boah, komm, einen noch, ne? Und dann will man den auch. Und dann schafft man ihn nicht und dann versucht man es nochmal. Und wenn man es schafft, dann hat man wirklich diesen High-Five-Moment, der ja zu zweit auch sehr intensiv ist, weil es ist wirklich immer eine Teamleistung. Anders funktioniert dieses Spiel nicht. Und da neige ich mein Haupt in Demut, dass es gelungen ist, die Regel so zu gestalten, dass es wirklich genauso auskommt, dass diese wortlose Kommunikation einfach perfekt sitzen muss. Und die Erfahrung, da sind wir wieder bei der Spielerfahrung, worüber wir eben gesprochen haben. Die Erfahrung, dass ich mit einem anderen Menschen eine so intensive Erfahrung teile, dass wir uns ohne Worte verstehen und ein gemeinsames Ziel erreichen können, die ist unglaublich beflügelnd.
JD, magst du vielleicht gerade eingehen auf unsere Erfolge in Skyteam?
Kannst du drüber reden oder ist noch zu frisch?
Also wir haben über BGA ein paar Mal gespielt. Wir haben einmal einen Flughafen geschafft, Olli. Das ist unser Erfolg. Wir haben, also einmal haben, aber das war, glaube ich, auch eher aus Versehen. Ansonsten ist es immer wieder abgestürzt. Aber ich kann genau, auch wenn wir nicht nebeneinander saßen, ich kann das total gut nachvollziehen. Du musst dich da so gut absprechen und irgendwann, wenn man es länger spielt, kriegt man in der Regel ein Gefühl dafür, wie du schon sagst, ne? Was so gut sein könnte. Und ja, auch, dass die Kaffeetasse immer geht, auch das konnten wir bestätigen. Olli, möchtest du ergänzen?
Im Prinzip ist die Geschichte von Skyteam eine Geschichte der gemeinsamen Niederlage zwischen JD und mir. Wir haben das über die Boardgame Arena gespielt, weil wir tatsächlich ganz, ganz selten nur im Jahr die Möglichkeit haben, miteinander zu spielen. Aber auch im Scheitern steckt ganz große Freude. Und auch das Scheitern hat einen ganz großen Aufforderungscharakter, es noch einmal zu versuchen. Und ich habe niemals Frustration erfahren in den vielen Szenarien, die gescheitert sind, sondern eher so die Motivation, das noch einmal auf die Reihe zu kriegen. Maren, du hast gerade eben sehr begeistert über das Spiel gesprochen und es ist ja auch ein Spiel, das auf die Nominiertenliste zum Spiel des Jahres 2024 geschafft hat, in der du ja maßgeblich wahrscheinlich auch dich und deine Stimme und deine Meinung mit eingebracht hast. Magst du vielleicht noch einmal schildern, warum es ein Spiel ist, das für dich auf der Spiel des Jahres, nicht auf der Kennerspielliste des Jahres richtig platziert ist?
Also erstmal störe ich mich ein bisschen an den Begriff maßgeblich. Wir sind ja 12 Leute und meine Stimme ist genau 1/12. Und natürlich reden wir auch über solche Fragen. Es gibt Spiele, bei denen das ganz klar ist, ne? Also ist das ein Spiel oder ein Kennerspiel? Also ist das Familienspiel? Ist ja nicht ganz die richtige Kategorie. Wir unterscheiden zwischen Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Und da gibt es natürlich auch Diskussionen, klar. Innerhalb der Jury stimmen wir dann halt eben ab, wo wir was wie sehen, ne? Das ist ja ganz klar. Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach ist ja die Idee, auch beim Spiel des Jahres Leute zum Spielen einzuladen, zu verlocken und keine Barrieren aufzubauen. Ich finde, Skyteam ist natürlich anspruchsvoll in der Hinsicht, dass es ein ungewohntes Spielprinzip ist, ne? Also die meisten Leute, die vielleicht sehr wenig spielen, kennen das Prinzip, ich spiele eine Karte aus oder ich würfle einen Würfel und gehe dann 3 Felder weit oder so. Hm? Wenn man das als unterstes dessen, was man als Spielerfahrung oder als Spielwissen mitbringen kann, ansetzt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch neue Dinge lernen kann. Und das Spiel ist in sich extrem logisch aufgebaut. Dieser Spielplan ist auch so logisch aufgebaut, dass man eigentlich schon sieht, wo die Sachen hingehören. Also ein Würfel passt auf einen Platz, auf den ein Würfel gehört. Das ist schon mal sehr logisch. Und was man damit machen will, ist auch relativ logisch. Also ich glaube, man soll Spieler auch nicht unterschätzen. Ich glaube, das hat Potenzial, auch Leute fürs Spielen zu gewinnen, die halt bestimmte Spielerfahrungen nicht mögen und auf der Suche nach neuen Spielerfahrungen sind.
Dann würde ich gern weitermachen mit meinem zweiten Spiel. Und ich habe mich gerade ganz spontan nochmal umentschieden, denn bei den Würfelspielen ist für mich das alte Kniffelprinzip immer noch ein total attraktives Spielprinzip. Ich habe zum Beispiel auch total mich darüber gefreut, dass es dieses Kniffel für eine Person jetzt im laufenden Spieljahr gab. Aber das habe ich nicht ausgesucht, sondern ich habe das Spiel Würfelzucker, das beim Moses Verlag erschienen ist, das einen zuckersüßen Aufforderungscharakter hat. Das ist ganz bunt. Und letztendlich machen wir genau dasselbe, was wir auch beim Kniffel machen, denn wir versuchen mit unseren Würfeln eine besondere Kombination aus Ergebnissen zu erzielen. Und das machen wir allerdings diesmal dadurch, dass wir versuchen, ausliegende Karten zu erfüllen. Die sind alle mit Süßigkeiten gestaltet und so kann es zum Beispiel sein, dass ich ein Full House würfeln muss, indem ich drei Cola-Fläschchen und zwei Gummibärchen würfeln muss und die Werte, die kann ich dann eben halt selber definieren und wenn es mir dann zum Beispiel gelingt, drei Fünfen und zwei Zweien zu würfeln, dann hätte ich diese Karte erfüllt. Die Würfel lege ich auf diese Karte drauf, aber ich bin nicht automatisch im Besitz dieser Karte, sondern es kann auch sein, dass die anderen Personen, die mit mir mitspielen, diesen Auftrag noch besser erfüllen, indem sie zum Beispiel nicht drei Fünfen, sondern drei Sechsen machen. Dann würden sie die Karte bekommen, vorausgesetzt, ihre Würfel liegen dann noch auf dieser Karte, wenn sie wieder an dieser Reihe sind. Ja, und so gammelt man um die Auslage und versucht, seine besten Punkte zu machen. Und das ist ein Spiel, bei dem man eben nicht sofort erfolgreich ist, sondern durchaus warten muss. Außerdem hat man noch die Möglichkeit, Würfel, die man irgendwie für gar nichts gebrauchen kann, auf solche Bonuskarten zu legen, mit denen man dann wiederum so ein bisschen Würfelmanipulation betreiben darf, insofern, dass man vielleicht nochmal einen Würfel neu würfeln darf oder den Würfel Wert eines Würfels um eins erhöhen oder zu senken. Ja, und das ist tatsächlich ein Spiel, das mir in seiner knallbunten, schrägen, pastelligen Farbgestaltung sehr viel Spaß macht, was für mich diesen Würfelmechanismus meines Kindheitsspiels Kniffels noch einmal aufgegriffen hat und schön umgesetzt hat und in dem so ein bisschen Interaktion entsteht, dadurch, dass ich eben halt die Möglichkeit habe, den anderen nochmal etwas wegzunehmen. Würfelzucker, wer würfelt die besten Süßigkeiten? Auch ein Spiel des aktuellen Jahrgangs, so wie ich das in Erinnerung habe. Ja, und da wollte es mich interessieren, mögt ihr auch so zuckersüße Würfelspiele?
Ich fand's schön. Also es gibt ja viele so Würfelspiele, die mit denen man so Aufgaben erfüllt. Und ich finde das auch schön, dass das dieser Kniffelidee nochmal so einen frischen Dreh gibt. Ne? Also ich glaube auch mit dir, dass das einen hohen Aufforderungscharakter hat.
Ich hab's noch nicht gespielt, Olli.
Dann hoffe ich doch, dass du bei Gelegenheit nochmal das Spiel in die Finger bekommst und noch würfeln kannst. Und dann würde ich mich freuen auf dein zweites Spiel, JD.
Mein zweites Spiel ist ebenfalls ein Spiel aus dem aktuellen Jahrgang. Ich möchte es mit einem Song eröffnen. Ich werde aber jetzt nicht singen, sondern ich werde es mit Cindy Laupers Worten sagen. True colors, that's why I love you. Mit meinem sehr ausgeprägten Oxford-Englisch, hat mich vielleicht gerade ein bisschen verraten, meine Herkunft auf jeden Fall. Es geht nämlich um Colorlines. Colorlines ist ein aus dem aktuellen Jahrgang Würfelspiel, bei dem wir ein Spielfeld haben, beziehungsweise jeder hat einen Block vor sich, ein Blatt, auf dem sind 2x8 Felder in 8 verschiedenen Farben jeweils drauf abgedruckt. In der Mitte befindet sich ein roter Strich, jeweils grau umrandet. Und wir müssen jetzt versuchen, mit Würfeln, und zwar sind auf diesen Würfeln entweder Zahlen drauf oder Linien, nach Snake-Manier, nach allerbester Snake-Manier, eine Linie zu zeichnen, die möglichst viele Felder verbindet. Zum einen niemals über den Rand hinausgeht und sich auch nicht selber überkreuzen, durchkreuzen oder in jedweder Art treffen darf. Und es muss auch jeder in seine, also das Blatt ist ja in zwei Hälften geteilt, es muss jeder in seiner Hälfte bleiben. Wir würfeln mit insgesamt 5 Würfeln. Dann gibt es so eine kleine Würfelablage, die jeweils zweigeteilt ist. Da sieht man nochmal das drauf, was man auch auf den jeweiligen Blättern sieht, also das Spielfeld. Und der aktive Spieler darf jetzt entscheiden, wie die Würfel verteilt werden. Also es werden insgesamt 5 Runden gespielt Und wenn dann auf den Würfeln beispielsweise zwei Striche drauf sind, darf ich irgendwo zwei Striche einzeichnen. Und zwar auch genau so, wie sie quasi da abgebildet sind. Ich darf sie zwar drehen, aber nicht spiegeln. Das ist ganz wichtig. Die Zahlenwürfel, da darf ich so viele Striche machen, wie Zahlen draufstehen und auch die Richtung vollkommen frei wählen. Und es gibt auch eine Zahl 0 und da darf ich halt nichts machen. Als aktiver Spieler entscheide ich so, die beiden Würfel sind jetzt für die eine Hälfte, die anderen beiden Würfel sind für die andere Hälfte und den fünften Würfel lege ich quasi auf die Rundenanzeiger und der ist dann für alle verfügbar und ich muss alle Würfel einzeichnen. Also dadurch, ich mag diese Verbindung von, ich darf meine Sachen nicht kreuzen, dann gibt es verschiedene Wertungen. Einmal gibt es die Wertung, wenn ich alle Felder abgestrichen habe, dann gibt es in den jeweiligen Ecken A, B, C und D. Der erste, der es erreicht hat, kriegt 20 Punkte, der zweite kriegt jeweils noch 10 Punkte. Dann wird geguckt, ob ich Pärchen habe, sprich, wenn ich auf der linken Seite das dunkelgrüne Feld habe, kriege ich es auf der rechten und auf der rechten auch kriege ich Punkte. Dann darf ich mir noch zwei Farben aussuchen und je nachdem, wie viele Felder ich in dieser Farbe abgestrichen habe, darf ich das mal 3 nehmen, kriege ich das auch nochmal als Punkt und so weiter und so fort. Dann habe ich noch zwei Joker zur Verfügung, der mir erlaubt, am einen Würfel auf einen Strich quasi zu reduzieren. Und das hat mir manchmal schon ziemlich den Hintern gerettet. Ich finde es einfach total entspannt und ich finde es gut gelöst, wie verzwickt das manchmal sein kann und was es echt für ein okay, nee, dann mache ich das da, dann mache ich das da. Ja, das Gefühl kann ich gar nicht anders beschreiben, als so, wie ich es gerade beschrieben habe. Wer von euch hat dieses Spiel von Rita Model schon mal gespielt?
Schuldig im Sinne der Anker. Nee, ist auch ein schönes Spiel, auch ein munteres Würfelspiel. Also ich mag ja die Würfelspiele insgesamt gerne. Ich glaube, das ist eben dieses, das steckt tief in uns drin, dass wir halt diese Spannung, was krieg ich, ne? Dieses ein mechanisches Gerät zu haben, das dann mit verschiedensten Ergebnissen aufwarten kann und die muss man dann irgendwie verstoffwechseln. Und das gelingt diesem Spiel ganz gut, weil man es ja auch alles verstoffwechseln muss, ne? Also wenn man anfängt, sich ja mit Würfelspielen zu beschäftigen, dann taucht man ja tief in so ein Rabbit Hole ein, wo man sagt, okay, das gab's schon ganz früh, ne? Also Würfelspiele gibt's seit mehr als 5000 Jahren. Also Würfelspiele mit einem klassischen W6 gibt's seit mehr als 5000 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und dann gibt's immer noch neue. Allein in diesem Jahrgang ist es nicht ein Fest?
Absolut, absolut.
Ich habe Color Lines auch einmal gespielt auf dem Brettspieltreff in Merzig mit Julia, die mir das Spiel erklärt hat. Und ich habe eine persönliche Erinnerung daran, dass es mir tatsächlich nicht leichtgängig genug war. Ich kann das nur noch schwer in die Erinnerung zurückholen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich durch das Einzeichnen der Linien mich ganz oft vor schwere Entscheidungen gestellt gefühlt habe. Zumindest mal war das an diesem Abend so. Vielleicht lag es auch daran, dass ich vielleicht das Spiel nicht ganz verstanden habe und dann ist auch noch die rote Linie, die ich aus irgendwelchen Gründen überqueren sollte oder nicht überqueren sollte. Aber mir hat so die Leichtigkeit in diesem Spiel gefehlt und deswegen ist es auch bei mir nur bei dieser einen Partie Color Lines geblieben. Deswegen habe ich gar nicht so sehr die Kompetenz, jetzt weiter noch über das Spiel zu sprechen.
Also ich spiele es gerne nochmal mit dir, Olli. Die rote Linie habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Die darf man überschreiten, die rote Linie. Da kriegt man nämlich auch nochmal Punkte für. Das ist nämlich so ein ganz, ganz nettes Gimmick quasi nochmal dazu. Also die ganze Zeit der Mechanismus.
Also es ist gut, über die Linie zu kommen.
Ja, es ist sogar wichtig für Punkte, um über die rote Linie zu kommen. Du musst aber in diesem Graubereich bleiben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du einmal über quasi auf die andere Seite gucken kannst.
Das erklärt vielleicht auch, warum ich kaum Punkte hatte. Dann haben wir diese 6 Spiele, die uns bedeutsam heute Abend erschienen, vorgestellt. Lass uns noch einmal im Schnelldurchlauf bitte durchgehen. Maren, dein erstes vorgestelltes Spiel war?
Diceforge, wir schmieden unsere Würfel, wie sie uns am besten passen und versuchen damit dolle Dinge zu tun.
Mein erstes Spiel war eine ganze Reihe, nämlich die ganz schön clever Reihe bei Schmidt-Spieler von Wolfgang Warsch.
Ja, dann kam ich mit leider nicht Jacques Wiesel, Heckmeck am Bratwurmeck.
Dann kam ich mit dem großartigen Sky-Team von Luc Raymond, dessen Namen ich eben sträflicherweise unterschlagen habe. Wir landen gemeinsam Jumbo-Jets in einer Zweierspielsituation kooperativ und versuchen, die Flughäfen dieser Welt zu meistern.
Ja, das zuckersüße Würfelzucker von Sophia Wagner habe ich noch ins Rennen geworfen.
Ja, und dann kam ich mit Rita Models, einem kleinen Neuling, Colorlines um die Ecke.
Ja, bei Chuck Hiesel versuchen wir immer eben eins dieser vorgestellten Spiele ein bisschen noch hervorzuheben vor den anderen. Was denkt ihr, gibt es heute ein Spiel, das sich qualifiziert dadurch, die Auszeichnung Chuck Hiesel zu bekommen?
Also ich würde ja schon sagen, dass Sky Team hoch im Kurs ist. Ha, 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 ha.
Hoch im Kurs, ja.
Quasi ein Überflieger.
Ein Überflieger im Landeanflug auf unsere Herzen.
Im Lande. Oh ja, oh schön.
Also wäre auch tatsächlich meine Wahl, obwohl ich habe ja eben hier meine Liste so runtergerattert, ne? Und es gibt so tolle, tolle Würfelspiele und man könnte irgendwie jetzt ein Jahr auf die Insel gehen und nur diese Liste mitnehmen und hätte Spaß ohne Ende. Also es ist, ich habe mich auch sehr schwer getan, muss ich sagen. Also eins der meiner All-Time-Favorites ist ja auch Too Many Bones, ne? Also im absoluten Expertenbereich ein fantastisches Spiel, aber ja, nee, ich Sky Team ist es, weil es einfach so neu, so ungewöhnlich und so großartig ist. Ihr wisst, ich bin nicht so gut mit Worten, aber großartig.
Ja, also ich schließe mich euch vollkommen an. Ich durfte Sky Team momentan mit 5 verschiedenen Personen spielen. Ich habe ausschließlich positive Spielerfahrungen dadurch. Und für mich ist es gerne das Chuck Hiesel dieser Podcast-Folge. Sky Team von, wie sagtest du, ist der Name des Autors?
Luc Raymond.
Und Kosmos hat sich das geangelt. Dann haben wir ein neues Spiel aus unserer Chuck Hiesel-Reihe. Und Maren, wir bedanken uns sehr für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast, aber wir möchten dich nicht gehen lassen ohne ein kleines Gastgeschenk. Wir versuchen immer, dir ein kleines Spiel anzubieten. Heute heißt das Sel oder Jenes. Die saarländische Bezeichnung führt eben dies oder das. Und wir würden dir gerne eine Entscheidungsfrage stellen, die du bitte aus dem Bauch beantwortest, ganz spontan, nicht überdenken. Und wenn du magst, darfst du dann gerne noch die Gelegenheit nutzen, uns so ein bisschen deine Gedanken mit zu nehmen. Und JD, wenn du bereit bist, stell doch bitte Maren die erste Frage.
Maren, ich bin sowas von bereit. Wärst du mehr für mehr oder weniger Neuerscheinungen im Jahr?
Reicht. Also wir hatten dieses Jahr 22 im Vergleich zum Vorjahr 22% mehr Neuerscheinungen. Aber als Journalistin weiß ich, tritt man auf einen Quark, so wird er breit, jedoch nicht stark, will sagen, es sind 22% mehr Spiele, aber nicht, das hat den Durchschnittswert, wie gut diese Spiele sind, nicht nennenswert gesteigert. Also wir hatten in dem Jahrgang als Jury jetzt so knapp 400, die wir uns angeguckt haben, als Jury insgesamt, und muss ich sagen, reicht. Also wenn es jetzt nochmal 100 mehr wären, dann würde man sehr an die Grenzen kommen, müsste sich da auch komplett neu aufstellen. Und als Spieler leidet man ja unter chronischer FOMO, Fear of Missing Out. Man hat immer Angst, was zu verpassen. Und ich habe das bei jedem Spiel. Ich gehe irgendwo längs, sehe Leute spielen ein Spiel, das ich noch nicht kenne, und ich habe sofort FOMO. Es ist schrecklich. Nee, nicht noch mehr neue Spiele. Gerne noch mehr gute Spiele. Gerne weniger Spiele, aber bessere Spiele. So.
So nämlich. Die nächste Frage. Bitte wieder gerne aus deinem Bauch heraus. Schnell und knackig oder episch und abendfüllend?
Ah, episch und abendfüllend, immer. Obwohl schnell und knackig geht ja dann immer noch im Nachhinein. Also das ist keine, ich antworte ja auf Oder-Fragen generell mit Ja, stelle ich fest. Ich erkenne ein Muster bei mir selbst. Also beides gern, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann das Epische, das Abendfüllende. Ich liebe es, mich in einem Spiel komplett zu verlieren und in diese Welt einzutauchen.
Und am Ende des Podcasts stellen wir fest, Bartel hatte doch recht.
Ist mir auch gerade aufgefallen. Aber nee, ich mag ja auch die Kleinen. Also nach einer Partie Gloomhaven braucht man auch noch mal sowas wie ganz schön clever oder so. Mhm. Geht man einmal rüber in die Küche und spielt da noch ein ganz schön clever. Schon.
Die dritte Frage, lieber Siegbedingungen oder Siegpunkte?
Ja, Siegpunkte, denn als Spieler neigt man dazu, oder als Spielerin neigt man auch dazu, ein insgesamt eher positives Menschenbild zu haben. Wir haben ja darüber gesprochen, wie sehr man sich auch dann lernt, in andere Menschen hineinzuversetzen, etc. Aber man kann natürlich auch in Spielen Da findet man einen geschützten Raum, in dem man auch seine dunklen Charakterseiten mal ausleben kann. Also sowas wie Maßlosigkeit, Habsucht und Ehrgeiz. Auch das macht ja große Freude, das mal in Ruhe ausleben zu dürfen. Und das macht, also dieses Siegpunkte-Raffen ist schon auch was Tolles. Plus, man spielt ja immer auch ein bisschen gegen sich selbst. Also ich denke jetzt so an unsere letzten Arche Nova-Partien. Da ist es mir eigentlich gar nicht so wichtig, ob ich die Person bin, die die ganze Partie gewonnen hat. Ich widerspreche mir jetzt selber, das ist eigentlich gar nicht so maßlos, habsüchtig und ehrgeizig, aber es ist ein anderer Aspekt, sondern ich vergleiche das auch mit meinem vorigen Ergebnis. Ja, also ich bin eine große Freundin von Kramerleisten aller Art. Also das sind die Leisten, die außenrum um das Spielbrett laufen und wo dann die eigene Figur, wenn es gut läuft, den anderen davonläuft und immer noch mehr und mehr und mehr Siegpunkte sammelt. Aber auch Siegbedingungen können schön sein. Kann auch schon eine leichte Tendenz zum Siegpunkte horten.
So kurz vor Ende des Podcasts fragen wir immer noch unsere Gäste, ob es noch einen unerfüllten Brettspieltraum gibt, der in irgendeiner Art und Weise geartet ist. Etwas, was du noch wünschen würdest oder eine Gelegenheit, die du gern wahrnehmen möchtest oder ein Spiel, das für dich entwickelt werden sollte. Gibt es da etwas, wovon du träumst?
Es gibt diese Spiele schon und mir fehlt es an der Zeit, sie alle zu würdigen. Das ist ja das große Drama. Also ich glaube, wir haben derzeit, na, ich weiß nicht genau, wie unsere aktuelle Zählung ist, aber wir haben 17 oder 18 offene Kampagnen. Denn wir lieben, mein Mann und ich, wir lieben beide Kampagnenspiele. Und es ist ja auch großartig, wenn sich so ein Spiel weiterentwickelt. Und wir spielen auch immer wieder Kampagnen zu Ende. Also eines der tollsten Kampagnenspiele dieses Jahr ist ja Zug um Zug, Legenden des Westens, dieses Legacy-Spiel, wo man dann jede Partie ist, entwickelt sich noch weiter und neue Regeln und neue Gimmicks und andere verschwinden. Auch das ist eine große Freude. Aber man kann ja nur bei manchen Spielen in die Tiefe gehen. Man schafft es nicht bei allen. Und es ist eine große Aufgabe für mich, das Gefühl des Bedauerns abzulegen, wenn ich an die Spiele denke, die wir haben. Also zum Beispiel Etherfields haben wir gebackt bei, wo war das, Gamefound, Kickstarter? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Kickstarter, oder? Ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall, wir haben es auf einer Crowdfunding-Plattform gebackt und es hat uns mega gut gefallen und wir haben das irgendwie 1, 2, 3 Wochenenden hoch und runter gespielt, aber irgendwann ist dann der Urlaub vorbei und dann spielt man ja auch wieder den aktuellen Jahrgang. Und also das Spielerleben, das ich führe, ist keines, in dem ich mich jetzt mal 6 Wochen zurückspielen und nur Etherfields spielen kann. Oder andere Spiele, die auch einen tiefen Reiz hätten, also Descent oder die ganzen richtig großen, dicken Klopper, ne? Also Seventh Citadel haben wir auch mit angefangen. Hart auch noch der Dinge schlummernd, aber es kommt immer auch das Leben dazwischen. Also es gibt unerfüllte Wünsche, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Ich habe mal zu einer Person zum Geburtstag gratuliert und habe gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mögen sich alle deine Wünsche erfüllen. Und sie schaute mich ganz erschrocken an und sagte, weißt du denn nicht, dass das ein uralter jüdischer Fluch ist? Und ich so, was, wieso das denn? Und sie sagte, wenn du keine unerfüllten Wünsche mehr hast, dann bist du tot, dann ist alles vorbei. Man braucht doch Wünsche. Und seitdem sage ich immer herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, möge das Leben dir viele deiner Wünsche erfüllen, aber auch noch immer etliche interessante übrig lassen. Und das ist im Grunde auch die Herangehensweise, wie ich dann vor dem Spieleregal stehe. Also die Spiele, die ich brauche, damit ich glücklich bin als Spielerin, die sind alle schon da. Ich hätte gerne noch mehr Zeit, aber es ist auch gut, dass es so viel noch gibt, was ich noch nicht gespielt habe. Doch, ja.
Dann in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du immer ein unerfülltes, nicht beendetes Kampagnenspiel in deinem Schrank finden wirst, damit du deinen Traum weiterleben kannst. Maren, es war eine ganz großartige Zeit mit dir. Wir sind so ziemlich am Ende des Podcasts und wir beenden traditionell den Podcast mit einem runtergezählten 3, 2, 1. Wir möchten dich dazu herzlich einladen, die 3 zu übernehmen.
Sehr gern. Es war mir eine rauschende Ballnacht mit euch. Vielen Dank für die Einladung. 3,
2,
1.